Hamburg zieht alle Register. Eine Reise durch die Orgellandschaft der Stadt mit Daniel Kaiser.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Station unserer Reise durch die Hamburger Orgellandschaft. Und die unternehmen wir, weil ja die Orgel Instrument des Jahres ist. Gestartet waren wir in der ersten Folge im Orgelparadies vom Michel. Aber längst nicht alle Orgeln in unserer Stadt stehen in Kirchen. Es gibt auch welche in Schulen, in Krankenhäusern, sogar im Knast. Und heute sind wir am Roten Baum im NDR-Funkhaus. Und da steht im legendären Studio 1 ein ganz besonderes Schmuckstück. Eine große Rundfunkorgel von der Firma Welte. Und die klingt so. Wunderbar, so richtig mit Schmackes und Schingerassabum. Die Welte Funkorgel hier am Roten Baum. Die Pfeifen, die sind versteckt in der Wand und unter der Bühne. Jürgen Lamke ist mit jeder Pfeife hier auf Du und Du. Er kennt das Instrument seit Jahrzehnten und betreut die Orgel. Und ich werde mit ihm jetzt mal dieses Orgeldenkmal erkunden, das jahrzehntelang von Gerhard Gregor gespielt wurde. Und bevor überhaupt hier ein Ton an dieser Orgel erklingt, muss man erstmal in den Keller und den Motor anwerfen, ganz wie früher. Also erstmal die Treppen runter. Ich bin schon 20 Jahre beim NDR, aber in diesem Gang mit heizungskellerartigen Türen, da war ich wirklich noch nie. Das heißt, man schaltet da nicht nur einen Knopf an, sondern das ist bei der Welte Funkorgel ein bisschen komplizierter.
Naja, wie bei jeder Orgel ein großes Gebläse, aber das ist aus akustischen Gründen in den Keller verlegt und deshalb muss man in den Keller gehen und dort den elektrischen Schalter betätigen. Bei den Kirchen ist der Schalter zum Einschalten der Orgel immer am Spieltisch, dann kann der Organist gleich loslegen. Und hier, ja, Licht geht sogar, also.
Das heißt, hier ist unten in so einem Kellerraum, in dem wir uns befinden, neben Sicherungskästen, ist hier ein riesengroßer Blasebalg, groß wie ein Futonbett ungefähr.
Jetzt muss ich den grünen Knopf drücken. Ja, da läuft jetzt erstmal die Maschine an, weil das ist ein Drehstromschalter. Der muss zuerst auf niederer Spannung anfahren und dann kommt die hohe Spannung nach einiger Zeit dazu. Und die Maschine ist von 1930.
Sieht aus ein bisschen wie in einer Fabrik, so ein richtig alter Motor ist das.
Ja, ja, und der Blasebalg ist ja so 2,5 mal 3 Meter von der Größe und muss jetzt in die Höhe gepresst werden. Achtung.
Explodiert das gleich, das klingt ja so.
Ja, wir haben Glück, der Blasebalg ist noch dicht, also wird er jetzt mit Luft vollgepumpt. Und jetzt haben wir die Lunge gefüllt und können die Orgel spielen.
Das ging doch jetzt relativ zackig mit erheblich Luftdruck. Also das wurde aufgeblasen, der Blasebalg, wie so ein kleines, großes Akkordeon. Ja?
Ja, genau. Das ist ja dieselbe Funktion beim Akkordeon, wo man auch den Blasebalg mit den Händen betätigt. Und hier muss halt eine große Maschine her. Die ganze Schaltung ist, wie gesagt, aus den 30er Jahren, aber natürlich mussten wir mal den alten Gleichstrommotor für das Schalten ersetzen durch einen elektronischen Gleichrichter. Aber ansonsten sind die Geräte hier noch so wie in alten Tagen.
Und da ist die nächste Kellertür vom Maschinenraum sozusagen in die Herzkammer der Orgel.
Und wir sind jetzt hier in der Orgel unter der Bühne des Studios. Dann eine kleinere Orgel, wo die Pfeifen aber näher an den Mikrofonen im Saal dran stehen, sodass das also solistische Stimmen hervorbringt. Also deshalb nennt man die Solo-Orgel. Und die große Orgel ist hinter der Bühne oben ungefähr 10 Meter höher gebaut. Also man hat einen senkrechten Unterschied und einen waagerechten.
Das heißt, wir stehen jetzt unter der Bühne oder so?
So, genau, direkt unter der Bühne.
Und wir stehen, man sieht hier schon doch eine Reihe von unterschiedlich gestalteten Orgelpfeifen. Was sehen wir hier zum Beispiel?
Ja, das allererste, was wir hier vorne sehen, sind jetzt gar keine Orgelpfeifen, sondern ein Marimba. Weil die Welte Funkorgel hat ja Schlagzeuginstrumente im Gegensatz zu vielen Kirchenorgeln. was ja die Besonderheit der Theaterorgeln ist, aus der die Welt der Funkorgel ja erwachsen ist. Und die brauchte man früher, um im Kino die Stummfilme zu begleiten. Und da sollte man ein Orchester ersetzen, also brauchte man Schlaginstrumente. Und dieses Marimba hat zwar auch Röhren, aber die klingen nicht, sondern sind die Resonatoren für die Klangplatten. Und dieses ist auch nicht von Welte gebaut, sondern wurde aus Ohio von der USA-Firma Deegan hergeholt, weil die besten Marimbas bauen. Und Welte hat das dann eingebaut, wird alles elektropneumatisch betätigt, also vor jedem Plättchen hängt ein Hämmerchen, was also von den Tasten der Orgel aus vom Spieltisch betätigt werden können.
Ausgelöst wird. Kann man denn hier schon mal simulieren, wie es klingt?
Ja. Aha.
Und das im Michel, das wäre doch der Hammer, oder?
Ja, genau.
Dieser Kellerraum, das ist ja wirklich ein historischer Ort.
So, sozusagen, ne? Der soll auch, glaube ich, oder hoffe ich, bleiben bis in alle Ewigkeit so, dass das also erhalten bleibt hier.
Da hat ja der Herr Gregor hat erzählt, sein Sohn hat erzählt, dass während der Luftangriffe der Vater sich hier unten sozusagen verschanzt hat.
Ja, der hatte seine Wohnung ein paar hundert Meter weiter, aber wenn die Luftangriffe angekündigt waren, dann hat er doch seine Matratze mal hier auch unten an die Orgel gelegt, um sofort löschen zu können, falls was passiert. Denn das ist natürlich unersetzlich. Man kann das natürlich nachbauen, aber es ist dann nicht mehr das, was es mal gewesen ist. Das nennt man eine kleine Trommel, hört man ja auch. Und genau. Das heißt an der Orgel Tom Tom. Jetzt haben wir das Tamburin. Ist auch schön am Wackeln. Und man braucht natürlich für die spanische Musik auch die
Kastagnetten.
Also, klingen sehr echt.
Sind ja echte Kastagnetten, oder?
Genau, sind so aufgehängt, dass sie gescheppert werden. Und manche unserer Organisten, Gastorganisten, die hier in den halbjährlich stattfindenden Konzerten aufgetreten sind, haben das dann auch benutzt und sehr effektvoll. Jetzt gehen wir zu dem großen Gong und der hat sogar drei Funktionen. Warte mal den. Ein Wirbel. Der kleine Schlag und jetzt.
Oha! Der kann was.
Hier spricht Edgar Wallace.
Ja, oder wenn die Rank-Filme fangen noch mal so an, ne? Mit einem großen Gong.
Überraschung in den Katakomben des Norddeutschen Rundfunks. Eine ausgewachsene Funkorgel. Mit Gong, Tamtam, Schellenkranz. Ja, und hier draußen im Kellergang, da steht ein ganz unscheinbarer Holzkasten. Am Straßenrand würde man da Streusand drin vermuten. Machen wir mal auf.
Genau, da hat man die Tremulanten versteckt. Also das Wesentliche an einer Unterhaltungsorgel, Theaterorgel, Kinoorgel, wie man sie nun nennen will, ist, dass man Lautstärke ändern kann, ohne Register umzuschalten. Und man kann den Klang beleben, wie ein Streicher oder ein Bläser im Orchester mit Vibrato. Und ich gehe jetzt mal hoch und Sie bleiben hier unten. Mhm. Und ich schalte das Vibrato ein. Ja, damit Sie dann hören, was da passiert.
Ja, und so klingt das dann, wenn das technische Gerät in diesem Holzkasten anspringt und losgeht. Ein bisschen wie eine Barkasse im Hamburger Hafen.
Immer sofort, es ist die erste Assoziation. Genau, wenn man auf dem Dampfschiff ist, das und wird auch so.
Genau. Und jetzt hat man, und wenn man dann draußen einen Ton spielen würde, dann hätte das ein herrliches Vibrato.
Ja, sonst ohne dieses würde es machen. Und damit.
Klappe zu, jetzt gehen wir hoch in den Konzertsaal und hören mal, wie die Orgel so richtig klingt. Ja, wir sind zurück im Studio 1 und hier probt normalerweise die NDR Big Band. Überall stehen hier Notenständer rum und Instrumentenkoffer. Und an der Seite, an der Wand, da steht der Spieltisch der Rundfunkorgel der Firma Welte. Noch ist die Orgel abgeschlossen mit so einem mächtigen Rollladen, aber nicht mehr lange. Und jetzt geht doch für jeden Organisten der Puls, oder? Wenn er das hier sieht. Wir haben also drei Manuale, also drei Klaviaturen, Pedal, ganz klar, und dann ganz viele Register. Wie viele sind denn das?
Also 153. Registerschalter. Dabei sind natürlich auch die Schlagzeuge dabei und auch einige Koppeln. Aber es sind 153 Register. Die Orgel hat aber nur 24 Pfeifenreihen, muss man sagen. Also ein Orgelregister besteht ja daraus, dass von der tiefsten Taste bis zur höchsten Taste für jede Taste eine Pfeife vorhanden ist. Bei der Multiplex-Orgel, wie eigentlich alle Theaterorgeln gebaut sind, ist es so, dass man kann also eine Pfeife von mehreren Tasten aus ansteuern.
Das heißt, die schummelt ein bisschen bei der Pfeifenzahl. Genau. Also es klingt anders als im Michel, anders als in der Hauptkirche St. Katharinen. Das ist schon ein ganz eigener Sound.
Ja, genau. Ich muss da einmal was testen.
Jetzt haben wir gehört, wie sie klingt. Was ist das für eine Orgel? Das ist ja keine Hammond-Orgel, das ist ja das, sondern das ist ja eine richtige amtliche Orgel mit Pfeifen und mit Zungen von einem richtigen Orgelbauer.
Natürlich, genau. Also auch jeder klassische Orgelbauer kann die Orgel reparieren und behandeln und gestimmt wird sie auch. Das sind Pfeifen wie in jeder anderen Orgel. Nur der Sound ist anders eingestellt, weil Sie Hammond-Orgel erwähnten. Man muss so rum sagen, die Hammond-Orgel, der Klang der Hammond-Orgel wurde nach der Kinoorgel entwickelt. Man hat also versucht, diesen wunderbaren, weichen, schwebenden, mit Tremolo versehenen Klang auf elektrische Weise, muss man bei Hammond erstmal sagen, wenn das ist ja elektromagnetisch erzeugte Klänge, später auch elektronische Weise nachzumachen.
Jetzt ist es so, jetzt haben wir hier diesen wirklich sehr opulenten Spieltisch mit schönem dunklen Holz. Das ist alles sehr rund, das sieht sehr harmonisch aus. Wir haben sehr viele Knöpfe und sehr viele Registermöglichkeiten mit grünen und roten Knöpfen. Das ist alles sehr bunt und sieht sehr opulent aus. Und wir sehen nicht eine Orgelpfeife. Die sind alle versteckt unter der Bühne, hinter so Jalousien. Was macht Herr Lampke eigentlich hier im NDR diese Orgel? Wie kommt diese Orgel eigentlich hierher?
Also die Orgel kommt dadurch hierher, weil das Studio 1 ja als erster großer Sendesaal der NORAG damals 1929, 1930 gebaut wurde, beziehungsweise konzipiert. Und im Rundfunk sollte auch Musik gemacht werden. Und es war ja dann wie ein Konzertsaal. Und zu einem Konzertsaal gehörte eigentlich auch immer eine Orgel. Und Gerhard Gregor war damals angestellt in Hannover im Planetarium als Kinoorganist. Da gab es nämlich oben Sternhimmelvorführungen mit Welte-Kinoorgelbegleitung. Und der damalige Intendant Hans Bodenstedt hatte eine Sendereihe entwickelt. Was ist los in ... und hat also alle nordischen Städte vorgestellt und hat dabei in Hannover eben auch entdeckt, da gibt es ein Planetarium, wo Gerhard Gregor Orgel spielt. Na gut, und da wurde so dann Gerhard Gregor und der Klang der Welte-Orgel entdeckt und die Verantwortlichen dachten, na, das klingt ja gut, dann bauen wir doch so eine Welte-Kinoorgel hier ein. Und das Konzept hat auch tatsächlich der Hans Bodenstedt, der war ja eigentlich Schriftsteller, also sehr künstlerisch auch ambitioniert, hat das entwickelt, dass er meinte, es wäre akustisch doch gut, wenn man zwei Orgeln hat, die eine ein bisschen näher, die andere etwas weiter weg. Damit kann man nämlich eine Art räumlichen Effekt erzeugen, denn damals war ja nur Mono, also mit einem Mikrofon die Darstellung möglich. Naja, und dadurch kam eigentlich die Idee, eine Welteorgel hier zu bauen, herein. Und die Orgel sollte eben auch nicht eine Konzertsaalorgel sein, auf der man dann nur klassische Musik spielen konnte oder Barockmusik, sondern für alle Zwecke verwendbar. Eben
also auch Unterhaltungsmusik.
Vor allen Dingen Unterhaltungsmusik, Schlager begleiten. Und die ersten Jahre wurde die Orgel auch benutzt, um mit der Mini-Band, Musikband, das waren vielleicht 5 oder 8 Musiker, zusammen hier die Tanzmusik zu spielen.
Das heißt, das hier ist wirklich aus den ersten Tagen des Rundfunks, Dieses Instrument.
Genau, da war die Nora gerade 5 Jahre alt und aus den Erfahrungen, Improvisationen hat man dann diese Ideen entwickelt und hat sich gut bewährt, denn Gerhard Gregor hat nur gut 20 Jahre lang jede Woche mindestens 3-mal, also dann auch solo, die Welte-Funkorgel gespielt.
Das heißt, dann hat er so die neuesten Schlager gespielt und improvisiert.
Naja, also die Komponisten schickten ihm auch ihre Noten zu und dann hat er ausgewählt, was ist gut. Und er hat das dann vorbereitet. Meistens musste er natürlich nachts üben, weil das Studio war ja rund um die Uhr belegt. Aber das hat er alles in Kauf genommen und konnte dann seine Live-Sendung machen. Es wurde eigentlich nichts aufgenommen. Er hat immer, wenn er nicht gerade Urlaub hatte, hier gesessen und gespielt. Ganz, also in den 60er Jahren, als es anfing, im Programm nicht mehr interessant zu sein, Orgelmusik zu hören, da hat der damalige Redakteur ihn überreden können, doch mal ein paar Aufnahmen zu machen. Die sind dann ja auch später mit Hilfe des Classic Club auf CD veröffentlicht worden.
Was ist denn das Besondere dieser Orgel? Was kann diese Orgel, was keine andere kann? Was ist sozusagen die Nische dieser Weltefunk-Orgel in Hamburg?
Ja, sie kann halt praktisch einen Orchester-Sound imitieren. Und ein Mann oder ein Mensch alleine hat das halt in den Händen. Denn es gibt ja keine Kompositionen für Weltfunkorgel oder für Kinoorgel, sondern man hat sich Musik genommen, Klavierauszüge oder sogar Partituren und sich dann speziell für dieses Instrument eingerichtet. Und so konnte also hier Unterhaltungsmusik gemacht werden. Und es war ja sehr viel Bedarf und man konnte ja nicht ständig jetzt immer ein Riesenorchester hier beschäftigen.
Welche Rolle spielt die Orgel denn heute?
Ja, das fing so in den 60er Jahren an, dass sie im Programm nicht mehr auftauchte, weil das Klangideal hatte sich halt gewandelt. Aber es gab immer Menschen, die hatten den Gerhard Gregor auch jahrzehntelang, kann man sagen, gehört. Ich habe sogar dann Post bekommen von einem Herrn aus Edinburgh, der über Kurzwelle, also Gerhard Gregor war europaweit zu hören, über Kurzwelle auch, Gerhard Gregor ab den 30er Jahren schon gehört hatte, ein alter Herr. Und es gab dann einen Kinoorgelclub hier in Deutschland und die meinten, es waren 3-4 Herren, die sich sehr dafür eingesetzt haben, diese alten Kinoorgeln wieder zu beleben, soweit sie vorhanden waren. Denn in den Kinos waren sie entweder zerstört im Krieg oder wurden abgebaut, weil es gab ja nur noch Tonfilme. Dann wurde sie tatsächlich einmal durch den damaligen Hauptabteilungsleiter der Abteilung Musik, wurde sie gereinigt, also alles ausgebaut, mal wieder auf Vordermann gebracht und dann... Dieser Kinoorgelclub, der kannte eben viele Organisten in England, Niederlanden, auch Amerika sogar. Und dann wurden diese Gäste eingeladen und haben hier auf der Welt gespielt. Und soweit es gut war und wir das machen konnten, wurden diese Aufnahmen dann auch im Tonträgerarchiv gesammelt.
Also hin und wieder, heute ist es ja ein Verein, der sich um diese Orgel kümmert und der veranstaltet auch immer wieder mal Konzerte. Ich war auch neulich bei einem Konzert da, da ist der Saal hier auch voll, da kommen Organistinnen und Organisten, sind meistens Männer, aus ganz Europa, sogar aus der ganzen Welt und bespielen dann hier dieses besondere Instrument.
Ja, weil es auch in der Welt ist es bekannt, dass die Welte, es ist lustig, dass der Name so ähnlich ist, dass sie doch einen ganz besonderen Klang hat. Die anderen Theaterorgeln, sage ich lieber so, sind hauptsächlich die Wurlitzer Orgeln. Und die klingen doch sehr, sehr amerikanisch und sehr anders, haben viel stärkeres Vibrato und auch andere Klänge. Und das kommt ja eben aus der alten romantischen Orgeltradition her, dass dieser Orgelklang eingerichtet für Unterhaltungsmusik, aber durchaus eine eigene Charakteristik hat.
Wie viele Orgeln in diesem Zustand, der ja noch wirklich sehr beachtlich ist, gibt es denn überhaupt noch?
Wenige, vielleicht 3 oder 4 oder 5. Die sind aber alle viel kleiner. Also das Besondere ist schon diese Größe dieser Orgel. Seit 2001 fanden regelmäßig Konzerte statt, und zwar 2-mal im Jahr, immer im Frühjahr und im Herbst, ein Orgelkonzert mit hauptsächlich eben englischen, niederländischen Organisten, weil die haben diese Tradition höher gehalten.
In meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da befinden sich auch einige Organistinnen und Organisten, und wenn die hören Weltefunkorgel, da sieht man, wie die Augen strahlen. Die würden alle gern mal hier drauf spielen. Also das ist schon so ein Instrument, was auch wie ein Magnet wirkt.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite mal so eben drauf spielen kann man nicht so einfach, weil sie es eben ganz speziell komponiert, ja. Mit ihrer Technik und weil diese 2 Orgelkammern auf andere Art und Weise miteinander verbunden sind als bei klassischen Kirchenorgeln. Da gibt es nämlich die Orgelwerke, das heißt, für jedes Manual ist ein bestimmtes Werk, Oberwerk, Schwellwerk, Rückpositiv, zugeordnet.
Das heißt, man setzt sich eine Kirchenorgel, egal, irgendwo auf der Welt, und man weiß, nach 5 Minuten hat man sich orientiert und weiß, was man wie ziehen und drücken muss, damit es besonders klingt.
Jetzt spiele ich auf dem Hauptwerk, jetzt möchte ich das Oberwerk dazu nehmen, dann muss ich die Schalter nehmen und so weiter. Und wenn man hier jetzt die 2 Orgeln miteinander spielen möchte, dann ist es so, dass ich vom unteren Manual zum Beispiel beide Orgeln spiele. Wenn ich die Register von der Soloorgel ziehe und die von der Hauptorgel, dann klingt es gleichzeitig. Das heißt, der Organist schaltet irgendwelche Register weg und denkt, jetzt wird es leiser, wird es aber nicht, weil von der anderen Orgel immer noch was dazukommt. Das heißt, man muss sich doch sehr in diese besondere Struktur einarbeiten.
Und wir hatten ja mal hier uns getroffen vor einiger Zeit mit Cameron Carpenter. Das ist ja dieser crazy Organist, dem ja eigentlich nicht zu riskant ist. Der hat gesagt, nein, diese Orgel setze ich, an der spiele ich nicht einfach so. Also da ist auch der Respekt vor diesem Instrument da, dass man sich wirklich erstmal vertraut machen muss mit der Konstruktion, mit den verschiedenen, wie das hier kombiniert ist, wie die Struktur des Instruments ist.
Ja, und unsere Gäste, also die für den Verein die Konzerte spielen, die kommen auch immer ein paar Tage vorher. Also nicht nur so am Abend vorher und dann schnell einrichten und dann geht es, sondern man muss schon 2-3 Tage hier dran sitzen und sich dann das Instrument von innen her kennenlernen.
Wie sind Sie denn an die Orgel oder an die Welte Funkorgel, Rundfunkorgel gekommen?
Ja, ich bin der Nachfolger von Gerhard Gregor als Rundfunkpianist geworden 1975. Und ihm war es ein Anliegen, dass die Orgeln, denn es gibt noch eine Steinmeier-Orgel im Rolf-Liebermann-Studio, und die Weltefunkorgel eben gut betreut werden. Und ich habe als Junge Orgel gelernt. In Göttingen bin ich aufgewachsen, war sehr fasziniert von vom sonntäglichen Orgelspiel unseres Kirchenmusikdirektors, habe dann einige Jahre bei ihm Stunden gehabt und war auch technisch immer schon sehr interessiert, wie funktioniert das mit der Orgel, wie hängt das alles zusammen. Und dann, als ich hier die Möglichkeit bekam, diese Stelle anzutreten, war Gerhard Gregor natürlich auch erfreut, dass ich da so Interesse hatte für das Instrument. Und er hat mir das ziemlich detailliert auch gezeigt, obwohl es immer noch Geheimnisse gab, die dann erst irgendwann auftauchten. Und dann war Gerhard Gregor leider schon 1981 gestorben und dann musste ich halt selber sehen.
Was war denn zum Beispiel so ein Geheimnis?
Ja, Tremulant. Also den Tremulanten einzustellen, dass er schneller wird oder nicht so heftig. Oder wenn er mal gar nicht geht, warum geht er nicht? Also es ist, man muss ungefähr 5 oder 6 Schräubchen drehen und erstmal wissen, welche wohin. Und da, also sehr kompliziert.
Das heißt, man ist als Organist oder als Verantwortlicher, als Kustos sozusagen der Weltefunkorgel, da ist man auch ein bisschen Mechaniker. Also man muss alles ein bisschen sagen.
Wenn man Lust dazu hat. Und ich habe dazu besonders Lust, also jetzt Solostücke auf der Orgel spielen oder Sendungen damit habe ich ja nie gemacht, weil ich von Hause aus Pianist bin und die Orgel so mehr als Hobby nebenbei habe. Aber dass sie instand bleibt und dass die Konzerte stattfinden können, darum kümmere ich mich.
Wir waren ja unten in der Orgel drin und da haben wir ja zum Beispiel die Kastagnetten gehört, die klingen von hier oben wie?
Diese nochmal anspielen, das wäre jetzt also die...
Da steht tatsächlich ein Register, steht Kastagnetten drauf. Da steht eine Senorita unter der Bühne offensichtlich im Hintergrund und betätigt die Kastagnetten und da haben wir...
Dazu.
Wie ein Duracell-Häschen, wunderbar. Und dann haben wir hier noch...
Tambourin. Ich finde, wir nehmen jetzt mal die Schlagzeuge von der oberen Orgel.
Ja.
Kastagnetten.
Da gibt es auch noch mal Kastagnetten.
Ja. Man merkt aber, dass die schon älter ist oder etwas müde.
Wenn eine 90-Jährige Kastagnetten machen soll, das dauert dann immer wahrscheinlich ein bisschen.
So ist es. Ja, genau. Und die Schlittenschellen.
Oh, Jingle Bells.
Genau, dann müsste man das mal spielen.
Wunderbar.
Ja.
Ein funkelndes Denkmal, kann man sagen. Ja?
Genau, auf jeden Fall. Eins der wichtigen Denkmäler von Hamburg, kann man sagen. Aber verborgen im Funkhaus.
Ja, ein klingendes Denkmal. Und es wird auch wieder erklingen, wenn Corona vorbei ist, wird es bestimmt wieder Konzerte geben. Schauen Sie einfach mal auf der Homepage des Vereins Freunde der Weltefunkorgel Hamburg e.V. nach. Die Homepage lautet rundfunkorgel-hamburg.de. Und da gibt es auch Aufnahmen nochmal zum Nachhören von Konzerten der vergangenen Jahre. Vielen Dank, Jürgen Damke, das war wirklich eine ganz spannende Reise in die Orgelvergangenheit von Hamburg. Ganz toll, vielen Dank.
Hamburg zieht alle Register. Eine Reise durch die Orgellandschaft der Stadt.